das ist der ICF Basel Podcast.
Ist ausgerechnet in der Woche vor Ostern geschehen, in der sogenannten Karwoche. Es regnete Feuer und Asche, hat eine Augenzeugin das Geschehen rund um den Touristenmagneten Notre Dame geschildert. Die Kirche, die zwei Weltkriege überlebt hat und von Victor Hugo einmal in dem Glöckner von Notre Dame in der Literatur sogar verewigt worden ist, ist letzte Woche am Abend vom 15. April teilweise in Flammen aufgegangen. Und innerhalb weniger Stunden wurde vernichtet, was in vier Bauphasen über einen Zeitraum von 182 Jahren gebaut worden ist, ist einfach verbrannt. Einfach in Rauch aufgegangen. Ganz Frankreich, und nicht nur Frankreich, hat um den Moment getrauert. Und der Präsident Macron hat schon angekündigt, Notre Dame, das werden wir wieder aufbauen. Es soll wieder errichtet werden. Die Kirche soll also nicht nur im Dorf bleiben, sondern auch im laizistischen Frankreich soll die Kirche auch bleiben. Notre Dame, die Kirche, ist an einem Ort gebaut, wo seit dem 6. Jahrhundert schon immer eine Gebetsstätte war. Seit dem 6. Jahrhundert, genau genommen 550 nach Christus, seitdem wird dort Ostern gefeiert. Seitdem. Aus Asche, aus Tod entsteht wieder Leben. Ich finde es noch sehr symbolhaft, das Verbrannte, das Zerstörte, das soll nicht das letzte Wort haben. Nicht in Paris, aber auch nicht in deinem, meinem Leben. Und schon gar nicht an Ostern. Mitten aus der Asche soll wieder was Neues entstehen. Und wer jetzt denkt, ja Mann, Ostern, passt das jetzt? Passt das jetzt wirklich zu so einem Ereignis, wo so viel Not und Elend überhaupt ist? Passt das da, dass wir Ostern feiern? So das Fest vom Leben, ist das wirklich angebracht? Seid ihr gesagt, ja, ich glaube, das passt sehr gut. Ich glaube, dass es sehr gut passt, Ostern zu feiern, weil Ostern ist kein Fest für eine heile Welt. Ostern ist für eine Welt genau, in der wir leben. In der Kirchen brennen, in den Anschlägen passieren, in den Menschen trauern, in den Menschen hungern. Aber für die Welt ist genau Ostern gemacht. Und ich möchte mit euch einen kurzen Weg zurückgehen. Was ist denn da in der Geschichte alles geschehen? Und dann einen kurzen Blick darauf werfen, warum Ostern heute so eine große Bedeutung für uns hat. Drei Kreuze. Drei Männer hingen dort. Alle drei waren Kriminelle. Jedenfalls im Augen vom Staat. Jeder Einzelne hat es irgendwie aus dem Augen vom Staat zu Recht verdient, dort zu hängen. Der, der und auch der. Das ist eine eindrückliche Beschreibung, wie wir gerade gehört haben, was da passiert ist. Warum drei? Wir wissen es nicht. Vielleicht, weil die Römer effizient sein wollten. Es waren noch etliche andere Hinrichtungen angesagt. Haben gesagt, drei auf einmal ist gut. Vielleicht wollten sie auch nur zeigen, alle drei sind Verbrecher. Wissen wir nicht. Es waren einfach drei. Drei wurden hingerichtet. Eine eindrückliche Beschreibung von der Szenerie. Ich lese nochmal also einen Text, einen Vers daraus vor. Einer der Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt worden war, lästerte. Bist du nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir doch selbst und auch uns. Andere Übersetzungen sagten, steig doch herab vom Kreuz, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Hey, steig doch herab! Was muss das für ein Mann gewesen sein, der im Angesicht vom Tod, 3 Meter Pflicht entfernt von dem anderen, der auch jetzt hingerichtet wird, der auch in der nächsten Zeit sterben wird, was muss das für ein Mann gewesen sein? Was ist in dem Leben schon alles passiert, dass einem im Angesicht vom Tod noch so zynisch wird? Rebellisch oder auch bitter einfach ist. Hey, wenn du was kannst, dann steig doch herab. Hilf dir, aber hilf auch uns. Hilf uns. Über Jahre ist dieser Mensch vielleicht hart geworden, rebelliert, verhöhnt, verspottet, obwohl er selbst gerade dabei ist, qualvoll zu sterben. Es ist wie ein Kreuz von der Rebellion. Ein Kreuz, wo das ablehnt und rebellisch zum Schluss noch sagt, hey, hilf dir da selbst, Mensch. Egal, ob du heute dieses Ostern als bewusst als Christ feierst oder sagst, nein, ich bin einfach eingeladen, ich gehe einfach mal in Ostergottesdienst und suche nachher meine Eier. Ganz egal. Ich glaube, die Reaktion von dem Mann, die ist uns gar nicht so unbekannt. Auch wenn es auf den ersten Moment so mit verstört und erstaunt. Ich glaube, wir kennen alle so Momente, in denen wir uns wünschen, hey Gott, steig doch bitte herab und greif ein. Ich glaube, wir alle kennen das. Situationen, in denen wir rufen, flehen, uns inbrünstig wünschen, oh Jesus, steig doch von dem Kreuz ab und greif doch ein und hilf mir. Dein Kind ist krank. Und du stehst neben dem Bett, ob klein oder groß, und du kannst nicht helfen. Du siehst einfach daneben und wartest und sagst, Gott, steig doch herab, du siehst ihn doch, hilf doch an. Das Fieber steigt, Krankheit macht weiter ihren Lauf. Und so rufen wir, Jesus, steig doch bitte herab. Oder du hast vielleicht eine Scheidung hinter dir, stehst mittendrin oder hast die deiner Eltern erlebt. Erinnerst dich vielleicht noch an die Zeit, wo gestritten wurde, wo Worte hin und her geflogen sind und du vielleicht als kleiner Mensch oder auch als großer Mensch inbrünstig gebetet hast, oh Gott, wenn du was kannst, dann steig doch ab. Dann hilf doch. Bring sie doch wieder zusammen. Bring uns doch wieder zusammen. Hilf doch, dass Vergebung irgendwo in unserer Ehe auch mal sichtbar wird. Vielleicht ist dein Partner krank geworden oder du selbst erhältst schlechte gesundheitliche Nachrichten. Und weiß ganz genau, ja, das ist jetzt schwierig. Für dich, für deinen Partner, für Partnerin. Und dann beten wir wieder. Ob wir vielleicht das bewusst machen als Christ oder vielleicht nur ein Stoßgebet, wo man einfach, ach Gott, wenn es dich gibt, dann hilf doch jetzt. Wirklich jetzt wäre es wirklich angebracht. Und ich glaube, so ähnlich ist es dem Mann am Kreuz ergangen. Vielleicht in seiner Lebensgeschichte immer wieder erlebt, dass er irgendwie das Zwei auf dem Rücken hat oder irgendwo Dinge erlebt hat, die ihn hart werden hat lassen, rebellisch. Und dann ruft er, steig doch herab. Aber Jesus ist nicht runtergestiegen. Jesus ist nicht runtergestiegen von diesem Kreuz. Leute, es war nicht Gottes Plan, an dem Tag herunterzusteigen vom Kreuz. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, das ist aber ein unglücklicher Zufall. Nein, es war auch kein unglücklicher Zufall, dass Jesus da am Kreuz hing. Es war auch kein Missverständnis, dass Jesus da am Kreuz hing. Nein, es war zutiefst Gottes Absicht. Es war der Weg von Jesus, da zu hängen und nicht runterzusteigen. Er wollte nicht runtersteigen. Hätte Jesus das gewollt, hätte er zig Möglichkeiten gehabt, im Vorfeld schon zu sagen, Missverständnis. Er hätte spätestens bei der Vernehmung noch sagen können, April, das war nicht so gemeint. Im Fall, ich bin doch nicht so der Christus, wie man gesagt, und komm, lass uns die Sache beenden. Aber es war sein Weg, an diesem Kreuz zu hängen bis zum Schluss. Er wollte nicht herabsteigen vom Kreuz. Weil wenn wir in unserem Leben solche harten Momente erleben, nicht nur Momente, manchmal Phasen, manchmal sogar Jahre, ich glaube, dann sind wir gar nicht so weit entfernt von dem Mann, der da Jesus gerufen hat, hey, komm runter, hilf uns. Wir sind gar nicht so weit entfernt von dem Menschen, der dort am Kreuz von der Rebellion stirbt. Und solche harten Momente in unserem Leben, die können tatsächlich unser Ende werden. Wirklich unser Ende markieren. Aber sie können auch zu einer Wende werden in unserem Leben. Zu einer Wende von einer anderen Person am Kreuz. Der nicht an diesem Kreuz der Rebellion endete, sondern letztlich an dem Kreuz von der Umkehr. Auch ein Krimineller, auch einer, der ähnlich wie der andere wahrscheinlich Dinge getan und gemacht hat, die verurteilenswert waren, er hing dort. Aber seine Reaktion auf dieses Kreuz in der Mitte war eine komplett andere. Ich lese nochmal diesen Vers vor. Vers 39 aus dem Lukas-Evangelium. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht. Du bist genauso zum Tod verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden zurecht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Und dann sagte er, Jesus, hey Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Und da antwortete Jesus ihm, Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Beide Männer waren ungefähr gleich weit entfernt von diesem Kreuz in der Mitte, von diesem Jesus. Und doch haben sie ganz unterschiedliche Reaktionen gezeigt auf diesen Mann. Der eine verhöhnt, der andere erlebt wie eine Wende. Vielleicht war der Moment vorher ausschlaggebend für die Person dort. Als Jesus verhöhnt worden ist und so weiter, geschlagen wurde und dann Jesus dieses legendäre Gebet gebetet hat am Kreuz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht war das der Schlüsselmoment von der Person. Sie sagt, wow, das ist einer, der hört hier nicht hin. Das ist wirklich dieser Sohn Gottes. Und er hat so ein Schlüsselerlebnis vielleicht gehabt von einer Umkehr. Druck in unserem Leben, Phasen vom Druck, so schwierige Zeiten, Stresszeiten. In solchen Zeiten reagieren wir fast automatisch. Wir verfallen wie in so einen Notfallmodus. Man macht das, was man so zutiefst innen drin macht, halt. Irgendwie nur noch reagieren. Man überlegt gar nicht so, wie so ein Notfallmodus. Dann kommt raus, wie man so ganz tief innen drin gestrickt ist. Wenn man unter Druck ist, dann geraten einige von uns in so einen Fight-Modus. Sie kämpfen und debattieren und wollen alles regeln und so weiter. Und andere gehen eher in so einen Fluchtmodus, nur weg. Weg, ich will keinen mehr sehen. Hau ab. Und andere bleiben manchmal wie versteinert, wie erfroren. Freeze-Modus, bleiben sie stehen. Sagen, die können fast nicht mehr handeln. Nicht weglaufen, auch nicht kämpfen. Ganz unterschiedlich, wie wir gestrickt sind. Und wenn man das weiß, das kann einem helfen, im Leben wirklich manche Situationen gut zu meistern, nicht die falschen Entscheide zu treffen. Wir hatten als Leitungsteam vom ICF, hatten wir vor kurzem einen ganzen Tag so ein Coaching mit so einer externen Person. Wir mussten alle Fragebögen ausfüllen, wer wir sind und was wir sind und Schuhgröße und überhaupt alles Mögliche. Und dann war es so ein Test und dann kam heraus, so sind wir und so schaffen wir als Team miteinander. Und ich habe immer gedacht, unter Stress, ich nehme mich so wahr, dass ich sehr ruhig dann bin. Sehr zurückhaltend, verständnisvoll auf den anderen eingehe. Und die anderen sollten einen dann spiegeln, wie die anderen einen erleben. Und sie haben gesagt, ich hätte Wahrnehmungsstörungen. Ich würde komplett anders reagieren, als ich gerade gesagt habe. Also ich fand mich ruhig, die anderen finden eher, nee, ist nicht so der Fall. Leute, wie kommt man von dem Kreuz der Rebellion? Wie kommt man zu so einem Kreuz der Umkehr? Im eigenen Leben, wie kann das gehen? Ich glaube, es geht nur, und deswegen feiern wir Ostern, über das Kreuz in der Mitte, das Kreuz der Erlösung. Was heißt das, das Kreuz der Erlösung? Der Begriff Erlösung in der damaligen Zeit war der ein sehr gängiger Begriff. Sklaven, die wurden losgekauft von einem anderen Sklavenbesitzer und dann waren sie dann frei oder waren bei dem neuen Besitzer. Und daher kommt der Begriff loskaufen. Von was wird man denn losgekauft? Von was soll dieses Kreuz denn loskaufen, dich und mich? Leute, in der ganzen Bibel, die ganze Geschichte der Bibel ist eine Geschichte von einem Gott, der sich nichts sehnlicher wünscht, dass er Gemeinschaft hat mit seinen Geschöpfen. Und alles immer wieder daran setzt, mit den Menschen irgendwo in Kontakt zu kommen. Ein Sehnen von diesem Gott, uns zu erlösen von unserer eigenen Rebellion, von den Dingen, die uns gefangen halten, von den Dingen, die uns letztlich immer wieder trennen wollen von diesem Gott. Da will Gott uns von erlösen. Letztlich will er uns erlösen sogar vom Tod. Der Tod soll nicht das letzte Wort haben. Das Kreuz der Erlösung ist Ostern. Wir feiern Ostern, der Tod soll nicht das letzte Wort haben. Im Johannesevangelium, der Evangelist Johannes, der das geschrieben hat, der macht so einen ganz interessanten Bogen im ganzen Evangelium und zeichnet Jesus, sagt, das ist der Sohn Gottes. Der wird am Kreuz vollenden, was bei seiner Taufe damals schon gesagt worden ist. Bei seiner Taufe wurde gesagt, schau, das ist Jesus, das ist das Lamm Gottes, was die Welt Sünde trägt. Und deswegen endet der Johannes auch am Kreuz mit den Worten, es ist vollbracht. Drei Wörter, es ist vollbracht. Und so hört der Johannes auf. Es ist vollbracht. Jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, ja, was denn? Was ist denn jetzt genau vollbracht für mich an Ostern? Gibt eine kleine, aber nicht unbedeutende Geschichte aus dem Alten Testament, wo der Priester im Alten Testament, im Tempel, Jahr für Jahr, Monat für Monat immer wieder so Opfer brachte für Dinge, die einen so festhalten und trennen von diesem Gott. ein Opfer wurde gebracht. Und in dem Tempel, da gab es nie eine Sitzgelegenheiten für den Priester, nie. Er machte das immer stehend, immer Jahr für Jahr, Monat für Monat wurde das gemacht. Er war immer im Dienst. Bis Jesus kam. Und das heißt einmal, im Neuen Testament, Jesus als dieser hohe Priester, das ein für alle Mal am Kreuz verbracht hat, und sagt, er hat sich danach hingesetzt. Im Brief an die Hebräer wird es so formuliert, Jesus hat sich danach gesetzt zur Rechten der Majestät Gottes. Warum hat sich Jesus da hingesetzt? Weil seine Arbeit getan ist. Es gibt nichts mehr zu tun. Jesus hat alles vollbracht. Er sagt, ein für alle Mal, es ist alles vollbracht. Für dich, Mensch, gilt. Ein für alle Mal, das, was dann im Kreuz geschehen ist, das reicht, mit Gott in Verbindung zu kommen. Das reicht für dich, Ostern 2019 lebendig erleben zu können. Du darfst zu mir kommen und alle haben Zugang zu diesem Jesus Christus. Und ganz so final, wie ich das vielleicht jetzt gerade formuliert habe, ganz so final erleben das etliche Menschen gar nicht. Und fragen sich immer wieder, ja, oh, ich würde mich auch mehr freuen darüber, wenn ich dieses Es ist vollbracht in meinem Leben mehr erleben könnte. Irgendwie glaube ich es ja schon, aber irgendwie auch noch nicht so richtig. Manche haben sogar Konsequenzen daraus gezogen, haben irgendwie den Anspruch gesendet, die Messlatte runtergetan und gesagt, ja, mit Jesus nachfolgen, ja, wird alles nicht so heiß gegessen, wie man das manchmal so liest. Gott nachfolgen, Unterschied machen, habe ich auch schon versucht. Ich hätte gescheiter, wie mein guter Freund Manuel immer wieder sagt, lieber eine Cremeschnitte gegessen und mich ins Bett gelegt und Joghurt über den Kopf geleert. Habe ich es richtig vor? Ja, genau. Vielleicht sitzt du heute hier, an diesem Ostern, und denkst, wow, ja doch, das hat sehr viel mit der Person zu tun, die gerade auf meinem Stuhl sitzt. Ja, doch, da könnte ich mich sogar mit ihnen identifizieren. Erlöst, vollbracht, Ostern hin oder her, noch ist es noch nicht so richtig bei mir durchgedrungen. Und andere vielleicht unter uns möchten das so sehr, dieses Durchdringen, und strengen sich an, doch, es ist vollbracht und ich bin erlöst und so versuchen das Beste aus sich rauszupressen. Und wenigstens an Sonntag, auf jeden Fall an Ostern, strahlt man wie ein Atomkraftwerk. Auch wenn die ganze Woche sonst eher dunkel ist. Es ist vollbracht. Leute, die drei Worte. Wenn du eine Bibel daheim hast und wenn du keine hast, dann gerne mal einen Welcome Point hinten eine holen. Die drei Worte würde ich dir raten, unterstreich sie dick und fett bis zum Ende von der Bibel, bis zum letzten Buchdeckel durch jede Seite. Es ist vollbracht. Weil der Paulus, der Schreiber, der viele Texte im Neuen Testament formuliert hat, der schreibt mal an die Römer einen Brief und sagt das so deutlich, explizit sagt er den Römern Folgendes. Was also, Leute, was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Was könnte dich und mich von seiner Liebe trennen? Er fällt dann weiter und sagt, Tod? Nein. Das Leben hier, was manchmal so schwierig ist? Nein. Engel oder Dämonen? Also Dinge, die uns wirklich irgendwo angreifen und halten wollen, zermürben wollen? Gegenwärtiges oder Zukünftiges? Noch irgendetwas anderes, weder Hohes noch Tiefes, sonst irgendetwas. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, die er in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Das schreibt Paulus, wegen dem es ist vollbracht am Kreuz. Wenn du diesem Jesus nachfolgen möchtest, dann geht es nicht darum, dass wir ein bisschen religiöser leben, uns größere Ziele stecken, ein bisschen frommer aussehen. Nein, wir sind Söhne und Töchter von diesem Vater im Himmel. Wir kennen einen, der uns mit solcher Liebe liebt, dass er so ans Kreuz geht. Wisst ihr, Jesus kam nicht auf diese Erde, um aus schlechten Menschen gute Menschen zu machen. Er kam hier rund auf diese Erde, um aus toten Menschen lebendige zu machen. Das war sein Ziel. Und das ist nicht irgendwie so eine nette Vorstellung, sage ich mal, so ein psychologischer Trick. Die Liebe Gottes, die ist unstreitbar sichtbar geworden in Jesus Christus. Die ist quasi festgenagelt worden ans Kreuz. Die Liebe für jeden von uns. Wisst ihr, wir können einem in die Augen schauen, der uns so sehr liebt und sagt, hey, du bist mir genügend wert, dass ich das für dich tue. Du bist mir genügend wert, dass ich das für dich tue. Unser Leben, Unser Leben wird nicht frommer und auch nicht erlöst, indem wir so einen frommen Druck erhöhen oder strengere Regeln auferlegen. Ich glaube, wir werden nur erlöst, wenn wir dort anfangen, wo dieser Text an Ostern uns hinführt, zu dem Kreuz. Es ist vollbracht. Mein Sohn, meine Tochter, der Weg ist frei, egal was gewesen ist. Probier es aus, du bist eingeladen. Der Mann an dem Kreuz, der hat nichts tun können für Jesus. Der hing da. Der ist eine halbe Stunde später gestorben. Der hat nichts geleistet, nichts, nada. Der hat einfach gesagt, hey, das glaube ich. Denk an mich, Jesus. Einfach denk an mich. Ich vertraue dir. Das ist das Einzige, was er gemacht hat. Du musst nichts machen zu diesem Essensverbrauch. Es ist alles gemacht worden. Und wie? Der Jesus, die Erlösung, die ist zu uns nämlich runtergekommen. Die ist nicht einfach dort hängen geblieben. Und die Erlösung, die runtergekommen ist zu uns, die lädt dich und mich heute an Ostern 2019, die lädt dich ein und sagt, hey, look, ist vollbracht für dich. Ist vollbracht für dich. Und so wie der Kreuz jetzt hier runterkommt, genauso kommt dieser Jesus zu dir. Ziemlich nah. Dir gekommen. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ich will es noch niemals wahrhaben. Es kommt zwar zu mir, aber irgendwie schiebst du das eine weg von dir weg. Du sagst, nein, das kommt mir vielleicht sogar zu nah. Vielleicht so wie der andere Mann dort, der selbst im Angesicht zum Tod das Kreuz noch ein bisschen wegschiebt von diesem Jesus. Er will es nicht. Das ist meines Erachtens einer der verrücktesten und tatsächlichen Besonderheiten von diesem Jesus. Dass er aus Liebe akzeptiert, selbst in dem Moment, dass der andere sagt, hey, nein, danke. Das ist einzigartig. Das findest du in keiner anderen Religion, dass er seinen Geschöpfen einfach die Möglichkeit lässt, zu entscheiden, zu sagen, ja, okay, selbst in dem Moment, du kannst Nein sagen. Aber Jesus hört nicht auf, hinterher zu rufen, ich liebe dich trotzdem. Und du wirst mich nicht abhalten, dich zu lieben. Egal, ob du es glaubst, nicht glaubst und mich für dumm verkaufst oder sonst. Ich lasse mich nicht, nichts wird dich scheiden von meiner Liebe. Aber er lässt dir und mir tatsächlich, selbst im Moment vom Tod, die Freiheit zu entscheiden. Ostern 2019, ihr Lieben, Hoffnung gibt es mitten in der Zerbruch, mitten im Angesicht vom Tod. Das Bild, was letzte Woche viral ging, von dem Innenraum von der Kirche Notre Dame, wo die Balken runtergestürzt waren und alles verbrannte lag am Boden. Und mittendrin war noch irgendwo das Kreuz zu sehen. Das kommt noch. Wie ein außergewöhnliches Bild. Mitten in den verbrannten Trümmern, so ganz schattig hat ein Fotograf das eingefangen. Dieses goldene Kreuz. Und das ist die Botschaft an Ostern für dich und mich, Leute. Mitten in den Verbrannten von unserem Leben, mitten in den eingestürzten Dingen in unserem Leben, sagt Gott, es gibt wirklich noch Hoffnung. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und so endet denn auch die Ostergeschichte im Matthäus-Evangelium ganz interessant. Matthäus 28, Jesus ist vom Kreuz runtergezogen worden, ist ins Grab gelegt worden. Und als der Sabbat vorüber war, ging Maria aus Magdala und die andere Maria frühmorgens hinaus in das Grab. Es war Sonntag, der erste Tag der neuen Woche und der Morgen begann gerade erst zu dämmern. plötzlich fing die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und hatte den Stein von dem Grab beiseite gewälzt und sich darauf gesetzt. Die Wachposten stürzten vor Schreck zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel wandte sich an die Frau und sagte, hey, fürchtet euch nicht, keine Angst. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Ihr sucht ihn. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er vorher gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Ein außergewöhnlicher Text. Ein Engel, übernatürlich, tut irgendwo einen Stein beiseite rollen. Warum? Warum kommt so ein Engel und tut den Stein beiseite rollen? Weil Jesus nicht rauskam oder was? Kann nicht der Punkt sein. Der Engel tut den Stein beiseite rufen und sagt dann, fürchtet euch nicht, kommt her, seht, wo er gelegen hat. Er hat wegen den Frauen, den Leuten, die dahin kamen, hat er den Stein weggerollt. Damit sie wirklich sehen können, der Tod hat nicht das letzte Wort. Und dann heißt es darin, er setzte sich auf den Stein. Das finde ich so ein feines Detail. Der Engel setzt sich einfach auf den Stein. Als wollte deutlich machen, ha, finito, der Stein kommt nicht mehr davor. Das haben wir gegessen. Ein feines Detail, wo ich glaube, sehr entscheidend ist. Das Grab ist leer. Der Tod hat seinen Schrecken verloren. Du bist heute eingeladen, hier nachher nach vorne zu kommen, das Abendmahl dir selbst zu nehmen. Es ist ziemlich weit unten. Man muss sich wirklich bücken, für dieses Brot und für diesen Traubensaft zu nehmen. Und vielleicht ist dieses Bücken heute so ein Symbol für dich, zu sagen, ja, Jesus, es ist wirklich vollbracht und vor dem beuge ich mich. Ich kann nichts hinzutun. Danke. Das ist das, was der Mann doch am Kreuz machte. Denke an mich, danke. Aber vielleicht muss man sich manchmal bücken und sich beugen und sagen, doch, das gilt mir. Ich habe den Eindruck, dass heute ja auch Leute drin sitzen, die das ganz speziell hören müssen, dass der Stein von dem Grab weggerollt ist. Weil manche Hoffnungen in deinem Leben vielleicht in dieses Grab hineingelegt worden sind und du schon lange alle Hoffnung begraben hast. Und der Stein davor ist. Dann lass dir heute sagen, hey, dieser Gott hat diesen Stein weggerollt. Um dir nur eins zu zeigen, die Hoffnung, die du begraben hast, die lebt noch. Und er sagt dir nur eins, fürchte dich nicht, aber du musst selbst kommen, um zu schauen. Du musst selbst einen Schritt machen in diese Höhle hinein, wo deine Hoffnung begraben worden ist. Ich weiß nicht, in welchem Lebensbereich, keine Ahnung. Aber ich habe den Eindruck, ein paar Leute sind hier, die müssen das genau hören. Der Stein ist weggerollt von dem Grab, wo deine Hoffnung begraben worden ist. Das hat Jesus für dich getan. Und jetzt kannst du kommen und sagen, hey, das gilt mir. Und dann beug dich und nimm diesen Taubensaft und dieses Brot als Zeichen von dem, es ist vollbracht und das gilt dir. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und ich bete mit uns. Und im Anschluss könnt ihr einfach hier nach vorne kommen, den Taubensaft nehmen, das Brot selbstständig nehmen, sondern einen Akt vom Beugen zu machen. Wir haben genügend Zeit. Muss nicht schnell sein, aber es ist symbolhaft, das zu tun. Es ist vollbracht, Jesus. Danke. Vater im Himmel, danke, dass du uns das allen so zurufst, dass Hoffnung nicht einfach begraben ist, sondern dass du wirklich der Hoffnungsspender bist. Dass der Stein weggerollt ist und der Tod nicht das letzte Wort hat in unserem Leben. Nicht im Diesseits und auch nicht im Jenseits. Und danke, dass du hier unter uns bist und wir wollen dir einfach Dankeschön sagen, dass du es vollbracht hast. Und wir einfach nur staunen können.